In Vorlesung Nummer 11 geht es weiterhin um unendliche Reihen. Wir ziehen zunächst ein paar einfache Folgerungen aus dem, was wir für konvergente Folgen wissen. Zur Erinnerung, wir hatten zuletzt den Satz von Cauchy aufgeschrieben in der Version für Reihen. Das war der Satz 7.1. Und als unmittelbares Korollar auf der Seite 200 oben formuliert ergibt sich: Wenn eine Reihe mit Gliedern AK konvergent ist, dann bilden die Glieder eine Nullfolge. Die Umkehrung ist natürlich falsch. Dann nehmen wir als Gegenbeispiel die bekannte harmonische Reihe. Warum ist das ein Korollar oder eine Folgerung zur Cauchy-Bedingung? Schauen Sie nochmal in die Cauchy-Bedingung, die in Satz 7.1 formuliert ist. Und was ist zu tun? Man wählt in der Cauchy-Bedingung Pi gleich 1 und hat dann die Information Summe k gleich n plus 1 bis n plus 1 ak Betrag davon. Das ist eben nichts anderes als a n plus 1 Betrag. Das ist kleiner Epsilon für alle Indizes größer gleich dem Startindex n, der natürlich passend zum gegebenen Epsilon zu wählen ist. Also der Beweis ist sozusagen selbstredend und folgt direkt aus dem Cauchy-Kriterium für unendliche Reihen. Ja, wenn man weiterschaut, was kann man übertragen? Wir haben den Satz 6.3 über monotone und beschränkte reelle Zahlenfolgen. Die Aussage war, Monotonie plus Beschränktheit für eine Zahlenfolge garantiert deren Konvergenz. So, wenn man das übersetzt in den Kontext von unendlichen Reihen, dann bekommt man die folgende Version, Satz 7.2, unten auf der Seite 200. Wir nehmen reelle Zahlen AK und diese AK sollen alle größer gleich 0 sein. Ja, alle nicht unbedingt, immerhin fast alle. Dann ist die Aussage, Konvergenz der unendlichen Reihe ist äquivalent dazu, dass die Partialsummenfolge beschränkt ist. Das sollte man eigentlich auch ein Korollar nennen, Korollar zu Satz 6.3, eben weil man direkt diesen Satz 6.3 auf die Partialsummenfolge anwenden kann. Wenn man sich die Ergebnisse auf der Seite 200 anschaut, dann hat man vielleicht den falschen Eindruck, dass sich alle Aussagen über unendliche Reihen nur durch Spezialisierungen der Ergebnisse ergeben, die man für Folgen erzielt. Nur ist es so, dass unendliche Reihen gewissermaßen ein Eigenleben führen, im Sinne von, man kann Sätze beweisen über unendliche Reihen, die sich nicht unmittelbar als Konsequenzen aus den Sätzen über Konvergenz von reellen Zahlenfolgen ergeben. Da muss man etwas mehr arbeiten. Ein typisches Beispiel, wo man nicht so ohne weiteres zum Ziel kommt, ist die Frage der Konvergenz der alternierenden harmonischen Reihe, also der Reihe Summe von k gleich 1 bis unendlich, minus 1 hoch k minus 1, 1 durch k. Die Frage, ob diese Reihe konvergiert, die ist nicht so leicht zu entscheiden. Da kommen wir mit unseren bisherigen Kriterien über Konvergenz von Zahlenfolgen nicht so unbedingt weiter. Antwort gibt der berühmte Satz von Leibniz. Der Satz mit der Nummer 3 in Paragraph 7. Da steht direkt schon ein Querverweis auf die nächste Seite. Auf der nächsten Seite wird das ein bisschen anders formuliert. Gucken wir uns erstmal den Leibniz an in der Fassung, wie er formuliert wurde. Die Folgenglieder, die zu summieren sind, die AKs, sind natürlich reell und sie sollen alternierend. Was heißt das? Die einfachste Version aufgeschrieben in dem Kasten, ak plus 1 mal ak ist kleiner gleich 0. Wenn man das weiß und zudem weiß, dass die Beträge der Folgenglieder eine monoton fallende Nullfolge bilden, dann konvergiert die Folge der Partialsummen, die man zu bilden hat, wenn man die unendliche Reihe mit den Gliedern ak betrachtet. Und das schlägt natürlich direkt nieder auf die alternierend harmonische Reihe. Schauen wir uns ein bisschen die alternative Version an. Das wird auf einem Übungsblatt noch diskutiert werden. Da ist es so, man hat eine Folge bk von reellen Zahlen größer gleich 0 und die sollen gleichzeitig eine monotone Nullfolge bilden. Ja, dann ist es so, wenn man zur alternierenden Reihe übergeht, gebildet mit den Gliedern bk, das heißt minus 1 hoch k mal bk summiert, dann ist diese Reihe konvergent. Das wird, wie gesagt, auf dem Übungsblatt Nummer 7 als Aufgabe diskutiert. Ob die Nummer stimmt, das ist noch nicht so klar, das sehen wir dann. Gucken wir uns mal an, wie man den Leibniz beweist. Auf Seite 202 Mitte. Da steht direkt ein Hinweis auf einen noch allgemeineren Satz. Aber da gucken wir später mal hin. Schauen wir erstmal auf Leibniz, den Satz 7.3. Da definiert man zunächst ein paar Größen, nämlich Sn, die nte Partialsumme, Un, das ist die Partialsumme mit, wo man bis 2n summiert, und Vn, die Partialsumme, wo die Glieder bis zur Nummer 2n minus 1 summiert werden. Gut, dann zeigen wir die Konvergenz dieser Partialsummen Un und Vn und nicht nur Konvergenz, sondern auch, dass die Limiten gleich sind. Dann, ja, das können Sie sich überlegen, das als kleine Übungsaufgabe für zu Hause, die beiden Konvergenzen von UN und VN ergeben dann die gewünschte Konvergenz von SN. Gut, schauen wir uns die Details an. Wir sind auf der Seite 203 oben. Wie immer kann man sich entscheiden. Die Folge AK soll ja alternierend sein. Dann nehmen wir mal an, dass A1 der erste kleiner gleich 0 sind. Dann sind die geraden AKs größer gleich 0, die AKs mit dem ungeraden Index kleiner gleich 0. So, Konvergenz von UN. Erster Punkt, die spezielle Partialsummenfolge UN fällt. Wie sehen wir das? Rechnen wir UN plus 1 aus. In der üblichen Art und Weise. Ja, wie ist UN plus 1 definiert? Da summiert man alle AKs bis zum Index 2n plus 2. Das heißt, UN plus 1 setzt sich zusammen aus UN, dann kommt A2n plus 1 plus A2n plus 2. Das ist gleich. In der nächsten Zeile kann man zu Beträgen übergehen, weil eben die Vorzeichen dementsprechend sind. Und was dann übrig bleibt in der Zeile nach dem Gleichheitszeichen, das ist sozusagen UN plus etwas kleiner gleich 0, eben nach unserer Voraussetzung, dass die Betragsfolge der Folge der Reihenglieder monoton fallend sind. So, und dann hat man die Ungleichung verifiziert, UN plus 1 kleiner gleich UN. Nach demselben Muster, natürlich mit anderen Vorzeichen, zeigt man, dass die spezielle Partialsummenfolge Vn wächst. Das ist Punkt 2. Punkt 3 formuliert auf der Seite 203 unten. Die Partialsummenfolge Un ist nach unten beschränkt. Das ist zu zeigen. Um das zu verifizieren, schaut man sich die beiden ersten Zeilen auf der Seite 204 oben an. Und schreibt UN mal auf, in der Weise, wie es da geschehen ist. A1 separat, dann die beiden nächsten A2 plus A3, die werden zusammengefasst, größer gleich 0. A4 plus A5, auch größer gleich 0 nach unserer Voraussetzung. Und so weiter und so weiter. Und der letzte, der auftaucht, ist A2n und der ist größer gleich 0. Das heißt, wenn Sie das so schreiben wie in den beiden ersten Zeilen auf Seite 204 oben, was sehen Sie dann? Ja, dass UN größer gleich A1 ist. Und das bedeutet, UN ist nach unten beschränkt. Punkt 4 mit ja, analogen Argumenten in der anderen Richtung. Vn ist nach oben beschränkt. Wenn man die Punkte 1 bis 4 zusammenfasst, dann ergibt sich die Konvergenz von UN und Vn separat. Punkt 5, Gleichheit der Limiten, das ist auch wieder geschenkt. Warum? Sie bilden die Differenz UN minus VN und das Ergebnis ist gerade das Reihenglied mit der Nummer A2n. Die Reihenglieder bilden ja eine Nullfolge. Also sind die Limiten gleich Und wie Sie sich selber überlegen sollten, ergibt das die Konvergenz der Partialsummenfolge Sn. So, auf der nächsten Seite steht nochmal eine Verschärfung, das Kriterium von Abel oder eine etwas allgemeinere Version, nämlich Satz 7.4. Da nimmt man zwei reelle Zahlenfolgen, AK und BK, und verlangt von der Partialsummenfolge der BKs, dass die beschränkt bleibt. Von den AKs verlangt man dasselbe wie eigentlich auch vorher, es soll eine monoton fallende Nullfolge sein, speziell also sind die hier größer gleich 0. Und die Aussage, dann konvergiert auch die Reihe, deren Glieder sich berechnen als AK mal BK. Und Sie sehen, der Spezialfall von Leibniz ist drin in dieser Aussage. Da wählen Sie einfach BK gleich minus 1 hoch K. Dann bleiben die Partialsummen von BK beschränkt und natürlich AK eine monoton fallende Nullfolge. Ja, diesen Satz, das Kriterium von Abel, das beweist man am schnellsten mit dem Kriterium von Cauchy. Das ist auf der Seite 206 ausgeführt. Und was da diskutiert wird, Kriterium von Cauchy. Sie sehen, wie es losgeht. Man summiert von m plus 1 bis n, ak mal bk. Cauchy sagt, wenn man das kleiner als jedes Epsilon betragsmäßig bekommt, wenn die Indizes m und n größer gleich im Startindex sind, dann ist man durch. Und auf der Seite 206, und ich denke, das können Sie selbst mal überlegen, da passiert nicht viel. Da wird gezeigt, wie man dann die Cauchy-Bedingung im Detail mit den Voraussetzungen des Satzes verifiziert. Dann gibt es noch einen Satz, der sehr speziell ist, wo kein Analogon für Folgen existiert. Das ist das sogenannte Kondensationskriterium. Was heißt das? Im Wesentlichen bedeutet das, man kann die Konvergenz von einer Reihe entscheiden, indem man sozusagen viele Glieder weglässt, aber die übrigen mit ziemlich großen Gewichten versieht. Was meint das genau? Das klingt ein bisschen komisch, auf Seite 207 formuliert, Satz 7.5. Wir haben unsere monoton fallende Folge AK. AK sei größer gleich 0. Dann möchte man wissen, was ist mit der unendlichen Reihe, die man mit diesen AKs bildet? Und die Aussage ist, die Reihe ist konvergent bzw. bestimmt divergent, das heißt, die Summe ist unendlich. Genau dann, wenn Folgendes passiert, man summiert anstelle der AKs die Folgenglieder 2 hoch k mal a Index 2 hoch k. Also rechts werden viel weniger Reihenglieder gezählt. Dafür haben diese Reihenglieder aber große Gewichte, nämlich jeweils den Faktor 2 hoch k. Und ja, das ist sozusagen Entscheidungshilfe, um zu entscheiden, ob die Reihe konvergent ist, die Reihe mit den Gliedern AK, ob sie bestimmt divergiert. Da lässt man eben viele, viele Reihenglieder weg. Die verbleibenden werden aber mit dem Faktor 2 hoch k multipliziert. Das wollen wir auch als Übungsaufgabe formulieren. Der Beweis ist nicht schwer. Da schätzt man ein bisschen in die eine und andere Richtung ab. Ob das auf Platz 6, Übungsaufgabe 5, wirklich so erscheint, weiß ich noch nicht genau. Das wird sich dann zeitnah entscheiden. Im Skript, im getippten Skript auf der Seite 86 gibt es auch ein paar Ideen dazu. Gut, bevor wir uns in den Beweisen verlieren, wollen wir uns ein paar Anwendungen anschauen von den ganzen Sachen. Die erste Anwendung, Sie nehmen eine rationale Zahl, die rationale Zahl ist positiv und wollen wissen, ob die Summe von 1 durch k hoch r endlich ausfällt. Wenn man da rangeht, guckt man zunächst mal, dass die Folge 1 durch k hoch r, r wie gesagt fixiert, positiv und rational, dass diese Folge als Folge in k monoton fällt. Gut, und dann haben wir die Entscheidungshilfe, nämlich der Satz 7.5 sagt, unsere Reihe mit den Gliedern 1 durch K hoch R ist konvergent. Genau dann, wenn ich viele weglasse und die mit dem Faktor 2 hoch K multipliziere, also genau das, was auf der Mitte von Seite 208 steht, Summe K gleich 0, bis unendlich 2 hoch K mal 1 durch 2 hoch K hoch R, das ist endlich. Ja, und was bedeutet das, wenn Sie das ausrechnen? Da hat man Glück, da kürzen sich gerade einige Sachen weg. Mit anderen Worten, die Konvergenz, die oben auf der Seite 208 zu untersuchen ist oder zu entscheiden ist, Konvergenz von 1 durch K hoch R, das ist äquivalent zur Konvergenz der verbleibenden geometrischen Reihe mit dem berühmten Q. Q ist ein halb hoch R minus 1, was in der eckigen Klammer steht. So, und wann ist die geometrische Reihe konvergent? Genau dann, wenn diese eckige Klammer kleiner ist als 1. Eckige Klammer kleiner 1 bedeutet eben R größer 1. Also, wenn man auf die Seite 208 oben zurückgeht, anstelle des Fragezeichens können wir ein kleiner unendlich schreiben, wenn wir uns die Sache für Exponenten R größer 1 anschauen. Im Beispiel 2, da haben wir eine monoton fallende Nullfolge. Nicht Nullfolge, sorry, eine monoton fallende Folge mit bk größer gleich 0. Ja, wie ist die Aussage in dem eingerahmten Kasten? Man möchte wissen, ob bk dividiert durch k, wenn man das summiert, konvergent ist. Und das wiederum wird behauptet, ist äquivalent zur Konvergenz der Reihe mit den Gliedern b hoch 2k als Index. Ja, und das ist aber direkt eine Konsequenz aus dem Satz Kondensationskriterium. Mit der Wahl im Kondensationskriterium AK wird definiert als BK durch K. Dann sind alle Voraussetzungen erfüllt und durch die Wahl der Koeffizienten AK wird eben im Kondensationskriterium der Faktor 2 hoch K gestrichen und somit hat man die Äquivalenz im Kasten von Seite 209 oben. Ja, ich möchte an der Stelle nicht mehr so weitere spezielle Kriterien auflisten. Wer sich wirklich dafür interessiert, es gibt viele weitere Bedingungen, die die Konvergenz von Reihen sicherstellen. Da gehen Vorzeichen der Glieder ein, da wird über Monotonie geredet. Also da kann man sich wirklich endlos mit befassen, zum Beispiel wenn man in dem Buch von Knopp nachschlägt. Wir gehen stattdessen in eine andere Richtung. Das heißt, wir wollen jetzt nicht subtile Konvergenzkriterien für reelle Zahlenreihen diskutieren, sondern uns für einen sehr starken Konvergenzbegriff entscheiden, der später auch sozusagen die Einführung spezieller Funktionen ermöglicht. Auf der Seite 210 steht in der Definition 7.2 ein entscheidender Begriff. Im Unterschied zu den bisherigen Ausführungen dürfen wir jetzt Reihen mit komplexen Gliedern zulassen. Das heißt, die AKs sind durchaus komplex und wir möchten wissen, ob die unendliche Reihe mit Gliedern AK konvergent ist. Gut, da gibt es einen verschärften Konvergenzbegriff, nämlich der wird in Teil A definiert. Man nennt diese Reihe absolut konvergent. Der Name legt eigentlich schon nahe, was man haben will. Per Definition ist das genau dann der Fall, wenn die Beträge summierbar sind, die Beträge der Folgenglieder. Teil B, da guckt man sich eine sogenannte Umnummerierung an der Folgenglieder AK. Das heißt, irgendeine Permutation Sigma, eine bijektive Abbildung von n nach n. Und wenn man statt der Reihe mit Gliedern AK die Reihe mit Gliedern A Sigma K betrachtet, dann ist es so, dann nennt man das eine Umordnung mit eben der neuen Nummerierung Sigma. Gut, die Fragen, die sich stellen, was hat es mit Konvergenz, absoluter Konvergenz, gegebenenfalls Konvergenz von Umordnungen auf sich. Wie hängt das zusammen? Die erste Bemerkung, die ist ziemlich elementar, aber trotzdem wichtig, deshalb die zwei Ausrufezeichen. Auf der Seite 210 unten steht eingerahmt, wenn Sie absolute Konvergenz voraussetzen, dann haben Sie Konvergenz der Reihe im Sinne der Definition. Der Beweis ist simpel. Was tun Sie? Sie beweisen die Konvergenz der Reihe, wie üblich mit Cauchy, sehr äquivalent dazu. Das heißt, Sie summieren von n bis n plus p, wie es in der letzten Zeile von Seite 210 steht, machen den Betrag drum und ziehen den Betrag rein. Da Sie aber die Konvergenz im absoluten Sinne voraussetzen, ist die Summe, die auf der rechten Seite steht, kleiner Epsilon, wenn Sie eben mit dem Startindex genügend weit sind. Damit haben Sie die Konvergenz der Reihe selbst bewiesen. Wenn das äquivalent wäre, Konvergenz und absolute Konvergenz, dann bräuchte man den Begriff nicht einführen. Aber Seite 211 oben, das schlagende Gegenbeispiel, man nehme die alternierende harmonische Reihe. Wenn Sie da jetzt Beträge reinschreiben, ergibt sich die harmonische Reihe und dann haben Sie ein Problem. Die zweite Bemerkung ist ein sehr, sehr tiefer Satz, wo uns die Zeit fehlt, den zu beweisen. Das ist der sogenannte Umordnungssatz. Wenn Sie an endliche Summen denken von reellen oder komplexen Zahlen, dann ist es völlig egal, in welcher Reihenfolge Sie die Summation ausführen. Und bei Reihen ist das anders. Da gibt es gleich Beispiele zu. Und die Frage ist, wie kann man weiterkommen oder was passiert bei Reihen? Der Satz 7.6 sagt, dass bei Zahlenreihen die Umordnung in Bezug auf Konvergenz durchaus eine Rolle spielt. Was steht in Satz 7.6? Wir nehmen eine reelle Reihe, die konvergent ist, die aber nicht absolut konvergiert. Typisches Beispiel, unsere alternierend harmonische Reihe. Außerdem können Sie in S wählen, minus unendlich bis plus unendlich, irgendwas dazwischen, die beiden Grenzen eingeschlossen. Und die Feststellung ist, wenn Sie das S gewählt haben, dann können Sie Ihre nicht absolut konvergente Reihe so umordnen, dass die Reihe, die ungeordnete Reihe, gegen S konvergiert oder bestimmt divergiert. Also nochmal, Zahlenreihe konvergent, nicht absolut konvergent, dann gibt es eine Umordnung zu einem gegebenen Zahlenwert S, die gegen diesen Wert S konvergiert. Die Literatur dazu, das Buch Analysis 1 von Caballo, da ist auf der Seite 246 diese Aussage als Satz 32.6 formuliert und da finden Sie auch einen Beweis, der das ein bisschen näher ausführt. Und wenn ich das nicht falsch aufgeschrieben habe, dann ist dieser Umordnungssatz ein Ergebnis aus der Habilitationsschrift von Riemann aus dem Jahr 1854, also zu der Zeit doch schon eine gewaltige Erkenntnis. Beweis, wie gesagt, Literatur. Gucken wir uns ein bisschen an, wie das aussieht. Wir wissen auf der Seite 212 oben, dass die alternierend harmonische Reihe konvergiert und nennen den Limes eben x. Der erste Punkt, wir zeigen, x ist eine Zahl, die zwischen 1/2 und 1 liegt. Wenn Sie das machen, ja, das ist keine große Aktion. Sie haben andeutungsweise die Idee, was zu tun ist. Sie gucken sich an die Partialsummenfolge mit ungeraden Gliedern, klammern das entsprechend zusammen, beachten Vorzeichen und machen dasselbe für die Partialsummenfolge mit geraden Indizes, fassen die Glieder entsprechend zusammen und sehen dann, dass wirklich das x zwischen 1/2 und 1 liegt. So, Punkt 2, jetzt ordnen wir die Reihe um. Also wir sind genau in der Situation, dass wir eine konvergente Reihe haben, die nicht absolut konvergiert. Und in Punkt 1, wie gesagt, ist nur mal diskutiert worden, dass der Grenzwert selbst im Bereich zwischen 1/2 und 1 liegt. Nächster Schritt, Seite 213. Jetzt ordnen wir die Reihe um. Was machen wir? Wir sortieren so um, dass auf ein positives Glied zwei negative folgen. In der zweiten Zeile von Seite 213 ist angedeutet, wie das aussieht. Dann setzt man Klammern. Das heißt, um die beiden ersten, um die Nummer 3 und 4, um die Nummer 4 und 5, sorry, und so weiter. Diese Klammern rechnet man aus. Ich habe das angedeutet mit den Pfeilen. Und wenn Sie sehen, was übrig bleibt, wir sind jetzt in der Zeile, wo das Ausrufezeichen, das Fragezeichen stehen. Wenn Sie das ausrechnen, den Faktor halb ausklammern, dann ergibt sich ein halb mal alternierend harmonische Reihe, also ein halb mal x. Dieses Umsortieren, dass man einfach sagt, ich fange mit einem Positiven an, nehme dann aber zwei Negative, wieder ein Positives, dann zwei Negative, das führt auf einen völlig anderen Reihenwert. Mit anderen Worten, ich habe es nochmal hingeschrieben, man darf eben mit konvergenten Reihen nicht rechnen, wie man es mit endlichen Summen tut, also irgendwie umsortieren, sondern man muss aufpassen. Und ja, hat dann die Hoffnung, deswegen wurde der Begriff auch eingeführt. Der Hoffnungsschimmer steht auf der Seite 214 oben als Satz 7,7. Bei absoluter Konvergenz darf man alles machen, was man möchte. Also Satz 7,7. Man startet von einer absolut konvergenten Reihe mit auch komplexen Einträgen. Das ist völlig egal. Wenn die Reihe absolut konvergiert, dann darf man umordnen. Jede Umordnung ist absolut konvergent und die Limiten sind dieselben. Wenn man das zusammenfasst, die beiden Sätze 6 und 7, dann ergibt sich für den reellen Fall der Umordnungssatz für reelle Reihen, nämlich wir haben die Reihe AK mit reellen Gliedern und dann ist die Aussage, diese Reihe ist absolut konvergent, genau dann, wenn jede Umordnung in R konvergiert. Der Beweis, ja, für die Richtung von links nach rechts nimmt man Satz 7,7. Und für das Gegenteil, angenommen, die Reihe konvergiert nicht absolut, dann hat man Konvergenz, wenn man die spezielle Umordnung Identität wählt, Konvergenz der Reihe selbst. Und nach Satz 7,6 würde aber eine Umordnung existieren, die Umordnung Tau, sodass man den Reihenwert unendlich produziert, bestimmte Divergenz. Das ist aber ein Widerspruch zur vorausgesetzten reellen Konvergenz jeder Umordnung. Als Bemerkung, den Satz 7,8 kann man auch in den komplexen Zahlen formulieren. Da möchte ich wieder auf das Buch von Caballo verweisen. Da ist auf Seite 247 das als Theorem 32,8 formuliert. Der Beweis von Satz 7,7, den verlegen wir auch ins Skript. Der ist auf der Seite 88 inklusive 89 der getippten Version des Skripts aufgeschrieben. Gut, damit haben wir sozusagen ein sicheres Konvergenzkriterium. Nochmal, wenn man weiß, die Reihe konvergiert absolut, dann darf man mit den Reihen rechnen, so wie man möchte. Ja, die nächste Frage, das geht ein bisschen in Richtung der speziellen Funktionen. Ganz unten auf der Seite 216 sehen Sie ein bekanntes Gesetz für die Exponentialfunktion. Wer es noch nicht kennt, nicht schlimm. Exponentialfunktion erfüllt die Gleichung e hoch z plus w ist e hoch z mal e hoch w. Um solche Dinge später einbauen zu können, muss man wissen, wie man mit unendlichen Reihen rechnet. Im Sinne von, kann man Produkte bilden, denn die Exponentialfunktion wird letztendlich über unendliche Reihen definiert werden. Das ist der Satz 7,9. Das ist der Satz über die Bildung des Cauchy-Produkts, also das Produkt von konvergenten Reihen. Was haben wir in Satz 7.9 auf der Seite 217? Wir haben zwei absolut konvergente Reihen mit Gliedern AN und BN. Und die AN und die BN, die dürfen durchaus komplexwertig sein. Betonung liegt darauf, die Reihen konvergieren absolut. So, dann bildet man das Produkt der Reihenwerte, nämlich Summe von 0 bis unendlich. Summe von 0 bis unendlich, AN, BN miteinander multipliziert. Und das Ergebnis ist eine Reihe mit Gliedern CN. Diese Reihe mit den Gliedern CN konvergiert auch absolut. Das ist die erste Info. Und die zweite Info, Sie sehen hier die Formel, wie man die Glieder CN berechnet. CN berechnet sich als Summe von 0 bis n, AK mal BN minus K. Die Bemerkung unten ist nicht weiter tragisch, dass man die Summation in allen Fällen mit 0 beginnt. Man könnte natürlich auch mit 1 oder sonst wem anfangen. Die 0, das liegt einfach daran, weil wir das später auf sogenannte Potenzreihen anwenden wollen. Und da ist die Summation immer von der 0 an beginnt. Ja, mit dem Beweis, da gehen wir in mehreren Schritten vor. Auf Seite 218 oben steht zunächst mal die Annahme ohne Einschränkung, dass man annehmen darf, AN und BN sind reelle Zahlenfolgen. Warum ist das so? Ja, wenn das nicht so ist, dann hat man die Möglichkeit, AN und BN in Real-Imaginärteil zu zerlegen und kann dann die entsprechenden reellen Folgen separat diskutieren. Also es ist keine Einschränkung anzunehmen, wir haben reelle Zahlenfolgen AN und BN. Und jetzt diskutieren wir Fälle, die sich nach dem Vorzeichen orientieren. Weil wenn irgendwas größer gleich 0 ist, dann hat man mehr Chancen, über Monomie zu argumentieren, als wenn AK und BK beliebig reell sind. Also Fall 1, um uns das Beweisleben leicht zu machen. AK und BK sollen größer gleich 0 sein, für alle K oder auch für fast alle. Gut, wenn man das annimmt, bilden wir drei Partialsummenfolgen, nämlich SN, Partialsummenfolge von AK, TN, Partialsummenfolge von BK und UN, die Partialsummenfolge der vorhin definierten, im Satz definierten Glieder CK. So, was guckt man sich an? Die Partialsummenfolge, die uns interessiert, ist die Folge UN. Und offensichtlich ist UN kleiner gleich SN mal TN. SN mal TN, das ist eine Doppelsumme. Und diese wiederum ist kleiner gleich U2N. Wie kann man das begründen? Die Begründung ist das folgende Bild. Was ist in dem Bild? In dem Bild sind alle Produkte aufgeschrieben, die man bekommt, wenn man AK mal BL bildet für K gleich 0 bis N und entsprechend für L gleich 0 bis N. Es geht oben links los, A0 B0, A0 B1, A0 BN, in der letzten Zeile AN B0 und rechts außen AN BN. Gucken wir uns an, was bedeuten die einzelnen Größen. Sn mal Tn, das Produkt der Partialsummen Sn und Tn, ist offensichtlich die Summe über das Quadrat. Da summiert man alle Einträge in diesem Quadrat. Was ist UN? UN ist, wenn Sie sich die Definition von UN anschauen, UN ist die Summe über die Diagonalen in diesem Quadrat. So, und dann, ja, Ungleichung Nummer 1, ich habe vorhin schon gesagt, die ist offensichtlich, Ungleichung Nummer 1, die stellt fest, UN, die Summe über die Diagonalen ist offensichtlich kleiner gleich Sn mal Tn, Summe über das Quadrat, denn alle Summanden, die man aufaddiert, sind größer gleich 0. Damit haben wir die erste Ungleichung auf der Seite 218, vorletzte Zeile, diskutiert. Und ja, dann gucken wir in der nächsten Vorlesung, wie man weiterkommt und wie man das Ganze zusammenbaut.